BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, in diesem Winter mit Inflation und explodierenden Energiekosten können sich viele ältere Menschen, viele Rentner vieles nicht mehr leisten, weil das Geld einfach nicht reicht. Und es sind vor allem die Frauen, die im Alter arm sind. Warum ist das so? Warum ist das immer noch so? Und wie können und müssen Frauen vorsorgen, damit sie finanziell unabhängig sind? Während sie arbeiten, aber natürlich auch in der Rente, darüber reden wir mit der Finanzexpertin Helma Sick. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute bei uns sind. Wir freuen uns.
Grüß Gott, Frau Arne. Guten Morgen.
Seit 30 Jahren oder über 30 Jahre haben Sie explizit Frauen zum Thema Finanzen beraten. Das war wirklich Ihre große Lebensaufgabe, sich da den Frauen zu widmen. Warum gibt es immer noch so viele, die sich offenbar nicht kümmern?
Ja, ich verstehe es ja selber nicht wirklich. Also das, was ich in meiner Jugend erlebt habe, war, dass viele Frauen unglücklich waren. In einem kleinen Ort bin ich aufgewachsen in Niederbayern, aber nicht weggehen konnten, die Ehe nicht beenden konnten, weil sie kein Geld und keinen Beruf hatten. Nur heute ist es doch ganz anders. Die Frauen, ich sage immer, meine Generation hat es sehr, sehr schwer gehabt, aber den jungen Frauen wird heute alles auf dem Tablett angeboten. Und wenn sie es dann nicht nutzen, zum Beispiel, und da sind wir schon bei dem Thema, viel zu lange zu Hause bleiben wegen der Familie.
Das werden wir ausführlich das, gleich alles besprechen, ausführlichst
genau. Aber so, es gibt verschiedene Gründe, die dazu führen, dass Frauen zu wenig Rente haben. Und der Rentenunterschied zu den Männern ist erheblich. Das kann ich Ihnen nachher noch genauer sagen.
Das müssen wir dringend drüber reden. Mhm. Und vor allen Dingen, warum es sich lohnt für einen selber, sich mit diesem Thema, das ja natürlich manchmal ein bisschen unbequem vielleicht ist, weil man sagt, oh weh, wo muss ich denn jetzt einsteigen? Was kann ich denn noch für Stellschrauben drehen? Warum es sich lohnt, das zu tun? Darüber wollen wir uns heute ausführlich mit Ihnen beraten und besprechen. Und da freuen wir uns, dass Sie da sind. Ich denke, vor allem die Damen werden Sie kennen, wenn Sie gerne in renommierten Frauenzeitschriften blättern. Da hat sie viele Kolumnen zum Thema Beratung, Geld, Frauen und Geld geschrieben. Sie hat auch ein aktuelles Buch aufgelegt, das ich Ihnen von Herzen empfehle. Ich habe selber gerade durchgelesen und auch wirklich noch einiges dabei gelernt. Frau und Geld heißt es, ist im Diana Verlag erschienen und da steht alles, was wir heute im Prinzip anreißen und ansprechen werden, nochmal schwarz auf weiß zum Nachlesen drin. Lohnt sich übrigens auch als Weihnachtsgeschenk. Ich werde es meiner Tochter weitergeben.
Absolut,
ganz bestimmt.
Genau.
Denn es geht darum, dass man mit jungen Jahren mit dem Thema schon konfrontiert wird. Aber jetzt wollen wir Sie erst einmal ein bisschen vorstellen, gebürtig aus dem Bayerischen Wald, gell? Woher denn?
Ich bin 1941 geboren in Fichtach im Bayerischen Wald, also mitten im Bayerischen Wald, ein kleiner Ort, ja, und bin da aufgewachsen, habe da lange gelebt.
Und mit 17 Jahren dann zum ersten Mal in die Großstadt München gekommen und das war wahrscheinlich ein Schock.
Also das war natürlich auch wirklich, ich kann es nur mit dem Ausdruck hirnrissig bezeichnen. Ich bin aus diesem Ort nie rausgekommen. Mein Urlaub gab es ja damals nicht. Meine Eltern waren kleine Geschäftsleute. Da fuhr man nicht in Urlaub. Man hatte das Geld gar nicht und damals gab es das einfach nicht. Ich kannte gar keinen größeren Ort als Fichtach. Und dann schicken die mich in die Großstadt. Ich habe zwar da einen Arbeitsplatz als Bürogehilfin erstmal gefunden, aber war von der Dimension der Großstadt vollkommen überfordert. Und darum bin ich dann nach 2 Jahren wieder zurück nach Fichtach gegangen.
Erst einmal haben Sie dort gearbeitet als Sekretärin, Chefsekretärin. Und dann sind Sie natürlich insgesamt ein bisschen älter geworden und auch stabiler natürlich mit diesen Dingen umzugehen.
Ich bin ja gereist inzwischen. Ich war in den USA mal, ich bin in Europa viel rumgereist und habe andere Länder kennengelernt, viele Menschen kennengelernt. Also es war ganz eine andere Ausgangsbasis als mit 17. Und da ging es dann richtig los mit mir und München.
Ja, und wann in dieser Zeit ist bei Ihnen so diese Idee gereift, also erstens, dass Sie sich weiterbilden wollen, dass Sie sagen, nein, ich möchte studieren, ich möchte BWL studieren. Und wo haben Sie erkannt, Finanzen, Frauen, Geld, ein wichtiges Thema, wenn ich mich selber ja, ein bisschen verwirklichen und leben will.
Naja, das ist wie immer eine längere Geschichte. Natürlich, ich habe vorhin schon gesagt, mir fiel als junges Mädchen schon auf, weil man hört natürlich viel, wenn Frauen sich beklagen, wie schlecht es ihnen geht mit ihrem Mann und in der Ehe. Und ich hatte damals schon mir gedacht, ja, warum geht die nicht weg? Und warum, oder eine Tante von mir war mit einem Alkoholiker verheiratet, Bäuerin. Und wenn der einmal in der Woche sturzbetrunken nach Hause kam, hat er sie grün und blau geschlagen, aus dem Haus geworfen, das Bettzeug hinterher. Dann hat sie 2 Nächte im Stall geschlafen und ging wieder zurück. Und ich habe irgendwann, ich glaube, ich war 16, mal gesagt, ja, warum machst du das und gehst zu diesen widerlichen Menschen immer wieder? Und das sehe ich heute noch und da treibt es mir heute noch die Tränen in die Augen. Sie weinte ganz furchtbar und sagte, aber ich habe doch nichts. Mhm. Ich habe keinen Beruf, ich habe kein Geld. Wo soll ich hingehen? Und ich muss bei ihm bleiben. Und dann habe ich gesehen, dass ihr gutes Leben erst anfing, als er gestorben war. Oh, und dann dachte ich, das ist doch keine Lebensperspektive. Aber ich habe natürlich damals die Dimension des Themas überhaupt nicht begriffen. Aber der erste Mosaikstein hat sich schon
hat
in meinem
sich da
Kopf
gelegt.
Festgesetzt.
Der war schon da.
Der zweite kam 25 Jahre später. Ich war ja da schon beruflich sehr erfolgreich als Chefsekretärin, Vorstandssekretärin dann in einem großen Baukonzern der Neuen Heimat, damals einer der größten Baukonzerne in Deutschland. Aber irgendwo reichte mir das nicht und es war mir nicht mehr genug. Und dann habe ich gehört, dass die Stadt München das erste Frauenhaus, also Haus für misshandelte Frauen in Bayern aufmachen will, mit später 100 Plätzen, mit 30 sollte es anfangen. Und ich hatte vorher einen Film gesehen über das erste Frauenhaus in London. Mhm. Und die hatten eine kaufmännische Geschäftsführerin. Und ich dachte, ich habe das gesehen und dachte, das
da
will ich machen.
Jawohl.
Und ich und mein Mann, ich war dann verheiratet, hat gesagt, der kannte mich ja da schon eine Weile und meine Energie. Gesagt, wenn du das willst, ja, dann tu was. Und dann habe ich mir einen Termin im Sozialreferat geben lassen und habe gesagt, sie planen ein Haus mit vielen Plätzen und da braucht es jemanden, der sich um Finanzen und Organisation kümmert und ich möchte das machen. Dann haben die gesagt, ja, was bringen Sie dafür mit? Dann habe ich gesagt, eigentlich nicht so viel, aber ich habe Gewalterfahrung, nicht mit einem Partner, sondern in der Familie. Meine Mutter hat mich jahrelang misshandelt, eigentlich die ganze Kindheit hindurch. Und ich möchte gern wissen, wie das in Familien entsteht. Ja? Aber ich glaube, ich kann auch sehr gut organisieren und ich kenne mich gut mit Finanzen aus. Und ich war wohl so überzeugend, dass ich den Job als kaufmännische Geschäftsführerin gekriegt habe.
Mhm.
Und das war und dann, ja, und da kam dann der zweite und dritte Mosaikstein, nämlich, dass ich gesehen habe, die Frauen waren nicht nur schwer misshandelt, ganz schrecklich. Also, aber mir fiel auf, sie hatten auch kein Geld, überwiegend. Ja. Und oft war der Entzug von Geld ein Teil der Misshandlung. Denn wenn sie kein Geld hatte, war ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt.
Du kannst
sie
ja mal weglaufen, wenn du dir keine Fahrkarten
nicht weglaufen
zahlen kannst.
Genau.
Ja.
Und das wussten
oder
die Männer.
Oder in eine Pension gehen oder was auch immer.
Und das hat mich, dann hat es mich nicht mehr losgelassen.
Ja. Das ist ein Thema, das Sie sehr offen ansprechen und mit dem Sie auch offen umgehen, dass Sie sagen, ich habe selber Gewalt in der Familie erfahren, ich habe auch eine Therapie dazu gemacht. Das müssen wir jetzt gar nicht vertiefen. Es zeigt aber einfach nur, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzen kann und muss natürlich, nicht nur kann, sondern muss, und dass man es schaffen kann, ein erfolgreiches und erfülltes Leben zu führen, dass man sich aus dieser Opferrolle lösen kann.
Das war mein absolutes Ziel. Ich denke, wir müssen es nicht ausführen, aber ich will es schon sagen, weil man sonst nicht versteht. Also meine Ausgangsbedingungen waren wirklich denkbar schlecht. Ja. Mein Vater liebte mich über alles, aber er liebte mich etwas zu sehr, wenn ich das so andeuten darf.
Es
war eine Missbrauchserfahrung. Meine Mutter misshandelte mich und hasste mich. Also das war keine Grundlage für ein erfülltes Leben. Ich hatte auch viele Jahre schwere Minderwertigkeitskomplexe, schwere Ängste. Ich habe jahrelang mit einem Messer auf dem Nachttisch geschlafen, weil ich so viel Angst nachts hatte, wenn es dunkel wurde. Und das war dann der Grund auch, warum ich dann, als ich in München war, sehr bald eine Therapie, die erste Therapie, ich habe zwei in meinem Leben gemacht, die erste Therapie angefangen habe, weil ich nicht auf Dauer ein Opfer sein wollte. Als Kind war ich ein Opfer, aber ich wusste, dass man das nicht bleiben muss. Und dass ich heute so ein gutes und erfülltes Leben führen kann und so zufrieden auch mit dem, was ich geschaffen habe, sein kann, das habe ich wirklich der Therapie zu verdanken. Und
also wir wollen einfach alle ermuntern, sagen, sucht
sich Hilfe zu holen.
Sich Hilfe zu holen, wenn man erkennt, dass man wirklich Bedarf hat. Ja. Gut, dann waren Sie also für dieses Frauenhaus zuständig und dann gab es aber noch ein Studium irgendwie dazu.
Ja, ich habe dann die Tätigkeit beenden müssen, weil mein Mann und ich ein Kind adoptiert haben. Wir konnten selber keine Kinder bekommen und haben dann einen 4-jährigen Jungen, Markus heißt er, adoptiert und ich war dann zu Hause. Ja, ganz klar, klassisch. Aber ich habe dann auch die Elternzeit eben benutzt, dieses Abendstudium zu machen in BWL an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie. Das kann man dort ohne Abitur. Ja, das ist für Berufstätige gedacht, berufsbegleitend. Aber da ich eben einen Abschluss nachholen wollte, konnte ich das auch machen. Das hat mir enorm viel gebracht, auch an Selbstbewusstsein und hat mir sehr viel Kenntnisse gebracht und ich habe gern gelernt. Ich hatte immer schon gute Noten und da hat sich dann in meinem Kopf auch verfestigt, dieses, was ich in meiner Jugend erlebt habe, was ich im Frauenhaus erlebt habe, was ich im Bekanntenkreis gehört habe. Frauen, kein Geld, Bewegungsfreiheit eingeschränkt, nicht machen können, was man will, ja, an einem Mann gebunden sein, auch wenn man ganz unglücklich ist. Und da habe ich dann wiederum, weil ich einen Artikel gelesen habe über zwei Frauen, 1996 war das, die in Bremen die erste Finanzberatung für Frauen gegründet haben. Und das habe ich wieder gelesen und dachte, das will ich machen, sowas will ich machen. Und dann habe ich alle möglichen Schulungen besucht und Seminare und in einem Finanzvertrieb hospitiert und habe dann als ein Frauunternehmen gegründet, das Unternehmen Frauengeld gegründet, das es heute viel, viel größer natürlich noch immer noch gibt.
Eine hohe Motivation, die dahinter steckt und auch alles plausibel, die Schritte, die dahin geführt haben. Wie hat denn die doch damals noch eher männlich dominierte Beraterwelt darauf reagiert?
Ja, ich lache immer noch, weil das war wirklich so typisch. Also die Männer in der Branche, ja, es ist eine absolute Männerwelt war das. Wenn ich auf Tagungen gegangen bin, da waren nur ganz wenig Frauen. Die Männer fanden das sowas von blöd, Frauen beraten zu wollen. Die haben mir gesagt, also ich sag gerne, in einem Jahr sind sie pleite. Ja? Nur kann ich Ihnen heute sagen, die das gesagt haben, die gibt's schon längst nicht mehr, uns gibt's immer noch. Und ich wusste aber, dass es einen Sinn macht, weil ich gesehen habe, auch in den Schulungen, in der Hospitanz, die ich da gemacht habe, wie man das vielleicht anders machen könnte. Ich dachte, es darf nicht im Vordergrund stehen, dass man ein Produkt verkaufen will, sondern im Vordergrund muss stehen, wie lebt diese Frau, was hat sie für Ziele, was hat sie für Wünsche und wie kann sie mit Geld diese Ziele und Wünsche erreichen? Und ich wusste das, irgendwo war das in mir drin, das muss erfolgreich sein und genauso war
es. Ja, es ist auch so, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd, wenn ich das sage, aber ich glaube, ich würde mich tatsächlich auch lieber von einer Frau beraten lassen.
Das klingt gar nicht blöd, Frau Anne. Okay. Nein, ich werde ja heute noch gefragt manchmal, warum wollen jetzt Frauen lieber von einer Frau beraten werden? Das kann ich schon sagen. Frauen haben einen anderen Lebensweg häufig. Ich sage Ihnen, kein Mann weiß, was es heißt, Jahre aus dem Beruf draußen zu sein, kein eigenes Geld zu haben, später wieder einsteigen zu wollen über Teilzeit, nicht mehr den richtigen Anschluss vielleicht zu finden. Diesen Lebensweg haben Männer nicht.
In der Regel nicht.
In der Regel sind sie im Beruf. Es gibt vielleicht einmal Arbeitslosigkeit dazwischen, aber in der Regel bleiben sie im Beruf. Frauen haben einen anderen Lebensweg, heute immer noch. Und deshalb brauchen sie eine andere Beratung und das kann am besten eine Frau, die das verstehen kann.
Genau, die kann es einfach nachvollziehen, was da vorgeht in diesem Leben. Und die versteht die Beweggründe und die versteht auch die Beweggründe, ganz warum man da was ändern muss und warum es ganz, ganz zwingend notwendig ist. Ja. Insofern haben da einfach zwei Positionen wirklich zusammengefunden, die zusammengehören. Ja, und da waren sie eben sehr erfolgreich, aber dann sind doch die, die Nörgler und die Lächler dann doch verstummt, würde ich hoffen wollen.
Ja, also erst einmal haben sie es, wie gesagt, nicht verstanden. Ich werde es nie vergessen, auf einem Seminar in Frankfurt war ich mal und saß mittags an einem Tisch mit lauter Männern und jeder hatte so ein Schild, wo bei mir stand drauf Frau und Geld. Und dann redete keiner mit mir, einer drehte sich mal und sagte, was ist das denn, Frau und Geld? Dann habe ich gesagt, ja, wir beraten Frauen. Ach so, hat sich umgedreht und wieder keiner mit mir gesprochen. Also die haben das einfach nicht verstanden. Mhm. Aber das war mir dann egal, ehrlich gesagt. Ja, ich wusste, ich bin auf dem richtigen Weg. Und es hat gedauert. Ich habe von Anfang an Vorträge gemacht, eben über die Bedeutung, immer schon, über die Bedeutung von Geld für Unabhängigkeit. Es ging mir nie darum, jetzt immer noch mehr und noch mehr, immer noch reicher zu werden sondern Geld ist, das weiß ich, und da gibt es keine Diskussion, das einzige Mittel, um wirklich unabhängig zu sein.
Einfach frei zu entscheiden. Ich gehe, ich bleibe, ich mache dies, ich lasse jenes. Absolut. Einfach
ganz
frei
genau.
entscheiden.
So ist es.
Man muss gleich dazu sagen, weil ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt bei vielen so ein bisschen die Glocken klingeln und sagen, oh toll, da möchte ich hin, da möchte ich auch, das ist doch mal ein guter Plan. Sie selber beraten nicht mehr.
Ich berate
Sie haben
nicht
das jetzt
mehr.
An Ihre Nichte
ja,
übergeben.
Ich bin jetzt 81 und arbeite immer noch, aber beraten muss ich jetzt wirklich nicht mehr. Das finde ich jetzt auch nicht mehr angemessen. Ehrlich gesagt, meine Nichte arbeitet ja schon 20 Jahre bei mir und ist eine unglaublich tolle Fachfrau. Und der gehört jetzt das Unternehmen, sie leitet das und wir haben 4 bestens ausgebildete Beraterinnen. Und ich mache Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, mich hat das Thema Frauen und Unabhängigkeit so gepackt. Ich werde auch sehr viel gefragt dazu und daraus haben sich Vorträge entwickelt, die deutschlandweit begehrt sind. Ich mache jetzt seit Corona ausschließlich virtuelle Vorträge. Es ist wunderbar für mich, weil ich nicht mehr lang reisen
muss. Genau.
Ja, aber das hat sich verselbstständigt. Ich bin zu Podcasts eingeladen. Ich bin zu Interviews, Artikeln, schreibe Bücher dazu, arbeite noch 3 Tage die Woche und das macht mir Freude und bin glücklich damit.
81, ich darf es doch mal wiederholen.
Ja.
Es ist Ihr Lebensthema einfach, gell?
Ja, es ist mein Lebensthema geworden, weil ich bin ja Feministin, bekennende Feministin, sage ich. Ich möchte gerne, dass Frauen nicht Opfer sind. Ja, ich möchte, dass Frauen frei entscheiden können, wie sie leben wollen, ob sie bei einem Partner bleiben wollen, nicht müssen. Das ist für mich der entscheidende qualitative Unterschied. Und da setze ich mich dafür ein und ich habe ja viele, viele Teilnehmerinnen an Vorträgen, wirklich 100 und mehr, und kriege viele Zuschriften, dass Frauen die Augen geöffnet werden, wenn ich ihnen sage, da kommen wir ja heute sicher noch drauf, was es bedeutet, eben nicht vorgesorgt zu haben.
Ein Mann ist keine Renten- und Lebensversicherung und auch keine Altersvorsorge.
Genau, so ist es. Ja. Das ist mein Leitspruch. Es gibt ja ein Buch dazu und das hat ja eigentlich die große Welle ausgelöst. Ich habe ja 2015 kam das Buch Ein Mann ist keine Altersvorsorge raus. Das habe ich mit der früheren Bundesfamilienministerin Renate Schmidt zusammengeschrieben.
Auch eine tolle Frau.
Sie den politischen Teil und ich den praktischen Teil. Und das Buch hat in Frauenkreisen in ganz Deutschland wie eine Bombe eingeschlagen. Und heute ist es noch ein stehender Begriff. Ein Mann ist keine Altersvorsorge, wenn ich irgendwo hinkomme. Ja? Männer finden den Titel provokativ und nicht so toll, ehrlich gesagt. Rümpfen immer ein bisschen die Nase. Frauen finden ihn toll. Ja? Und seitdem bin ich eben, damals habe ich dann aufgegeben, Beratungen zu machen, weil ich so viel zu Vorträgen angefragt wurde. Und da kann ich halt auch wirklich was bewirken, weil ich Frauen erzählen kann, worum es wirklich geht.
Wollen wir mal bitte dem Übel sozusagen auf den Grund gehen oder zumindest versuchen, auf den Grund zu gehen. Frauen und Geld. Warum ist es eine so schwierige Beziehung? Kommt es wirklich aus dieser traditionellen Rolle, die einfach über Jahrhunderte gegeben war? Ja. Der Mann ist draußen und verdient. Ja. Früher hat er gejagt, jetzt ist er draußen und verdient. Die Frau ist zu Hause und er bringt das Geld.
Ja, es ist ja immer. Also ich habe da lange recherchiert, habe da auch einen ganz, ganz tollen Vortrag dazu. Und ich bin aus dem Kopfschütteln bei der Recherche nicht mehr rausgekommen, weil mir klar wurde, dass damit, also mit dem Umgang von Frauen mit Geld, eben kein Geld zu haben, immer sehr viel Machttendenzen verbunden waren von Männern. Männer waren immer fürs große Geschäft zuständig, für Handel, Gewerbe, womit man Geld verdient hat. Frauen waren fürs kleine Geld zuständig. Die haben wunderbar ganze Familien durch schwere Zeiten gebracht. Sie konnten ja mit Geld umgehen, aber man hat es ihnen nicht zugetraut. Ja? Und es ist, ja, wenn Sie sich das heute vorstellen, man kann es immer noch nicht glauben, ja, das wissen Sie ja alle, dass Frauen nicht studieren durften, dass Frauen auch kaum einen Beruf ausüben durften.
Der Mann musste es ja genehmigen.
Ja.
Der musste es ja genehmigen,
seiner verheirateten Frau, dass sie arbeiten durfte. Oder dass es zum Beispiel ein Lehrerinnenzölibat gab bis 1958. Lehrerinnen, die geheiratet haben, mussten aus dem Beruf ausscheiden und auf ihre Altersvorsorge verzichten. Sie hatten ja dann einen Ernährer. Ja, was ist denn das für ein Menschenbild, um Himmels Willen? Und dann bis 1962 durfte eine Frau kein Konto haben. Bis 1977 durfte der Mann, wenn die Frau gearbeitet hat, den Chef anrufen und sagen, also bei mir funktioniert es mit dem Haushalt nicht, darum kündige jetzt den Job meiner Frau. Nein, also wissen Sie, das ist mittelalterlich. Ja. Ich kann mich da so empören.
Ja, da muss man sich auch empören.
Da muss man sich empören, ja. Weil mir damals ja überhaupt nie zur Debatte stand, warum die eine Hälfte der Menschheit, die Frauen, von der anderen Hälfte, den Männern, abhängig sein sollte. Das habe ich nie im Leben verstanden.
Ja? Ich verstehe vor allem nicht, dass man auf die Hälfte der Menschheit verzichtet, auf das Potenzial.
Ja, auf das Potenzial.
Auf das Potenzial,
eine Vergeudung von Ressourcen.
Ja, natürlich.
Das finde ich unerhört. Ja.
Also früher hat es in Anführungszeichen leider so ein bisschen zur Normalität gehört.
Ja.
Heute doch eigentlich nicht mehr.
Ja,
und
ja.
Trotzdem.
Ja, es ist
Sie
schon,
dann?
Ja, es sind mehrere Ebenen. Es gibt, ja, die Frauen haben heute alle eine Ausbildung oder ein Studium. Das ist so. Früher war das nicht so. Bei mir hieß es ja, du brauchst das alles nicht, du heiratest möglichst schnell und dann sind wir dich los und du bist dann versorgt. Und die Ehen hielten ja auch lebenslang, auch wenn sie furchtbar waren, weil man ging einfach nicht. Das tat man nicht. Ich finde es ja in dem Fall fast ein Gewinn, wenn heute jemand sich scheiden lassen kann, wenn sie unglücklich ist. Ja, auf jeden Fall. Und wo waren wir jetzt? Jetzt habe ich den Faden verloren.
Also warum es heute eigentlich nicht mehr so sein müsste.
Ja,
also
es gibt die gut ausgebildeten, gut verdienenden Frauen, die ihr Geld anlegen, sorgsam damit umgehen. Aber es gibt eben einen Knackpunkt im Leben ganz, ganz vieler Frauen. Und das hat eine Expertinnenkommission im Auftrag der Bundesregierung in einem umfangreichen Gutachten vor 10 Jahren mal festgestellt. Das ist das erste Kind. Mhm. Und mir sagen das auch heute noch die Frauen, ja, wir haben überhaupt nicht diskutiert darüber, wer zu Hause bleibt. Das war ganz klar, dass ich das bin. Ja, und ich habe es halt auch gemacht und habe es auch gern gemacht. Aber aus diesen möglichen 1-2 Jahren wurden dann 5, 10,
und dann ist
15 und oft noch mehr. Und dann haben sie sich auf dieses Zuhause-Sein und für die Familie Dasein eingerichtet, machen eine kleine Teilzeit. Im Übrigen, die Teilzeitarbeit ist in Deutschland die in Europa weit mit der geringsten Stundenzahl. Ja, oft unter 20 Stunden pro Woche. In anderen Ländern sind es dann 28, 30 Stunden. Das macht da wieder was aus. Und eine Studie des Bundesfamilienministeriums sagt, dass viele Frauen Teilzeit arbeiten, bis die Kinder erwachsen sind oder sogar bis zur Rente. Was aber die Frauen nicht denken, nicht berücksichtigen. Teilzeitarbeit jetzt ist später Teilzeitrente. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Nehmen wir doch einfach mal, weil es so schön plastisch wird, eine Summe. Schmeißen wir doch einfach mal eine Summe.
Ich habe die aktuellen Rentenzahlen, also auf den Euro genau.
Ich nehme es nicht auf den Euro genau sein.
Also, grob. Die Durchschnittsrente westdeutscher Frauen, das muss man betonen, weil es einen Unterschied gibt, liegt bei etwa 720 Euro. Die Durchschnittsrente von ostdeutschen Frauen liegt bei etwas über 1.000 Euro.
Weil?
Warum? Weil ostdeutsche Frauen eine andere Sozialisation haben. Die sind aufgewachsen in dem Bewusstsein, jede Frau braucht einen Beruf und jede Frau arbeitet. Es gibt ein Babyjahr und dann geht jede Frau wieder in den Beruf zurück, und zwar Vollzeit.
Das ist in ganz vielen Ländern so. Also schauen wir zu den Franzosen zum Beispiel.
Die Skandinavier.
da wird auch niemand als Rabenmutter deklariert, weil
nicht.
Man sagt, ja klar, die ersten Monate gerne, aber dann würde ich auch gerne wieder mit Hilfe von Familie, von Mann, von Oma, Opa, wenn vorhanden
so
und wenn sie mit tun wollen, Kinderbetreuung wieder einsteigen wollen.
Aber da muss ich etwas sagen, was kaum jemand weiß, und das hat mir eine Professorin für Familienwissenschaft, die Uta Meyer-Grewe, die ich gut kenne, die war an der Uni Gießen, hatte den Lehrstuhl für Familienwissenschaft, und die sagte mir, dass darüber selten öffentlich gesprochen wird, dass mit der Teilung Deutschlands 1950 die damalige Adenauer Regierung ganz klar beschlossen hat: Wir wollen auf gar keinen Fall Verhältnisse wie in der DDR. Wir stärken jetzt die traditionelle Familie. Papa geht arbeiten, Mama bleibt zu Hause und allenfalls darf sie ehrenamtlich arbeiten.
Das ist verbrieft?
Und das ist so, verbrieft. Das ist wahr. Ja? Mhm. Und da wird nie drüber geredet, aber man muss darüber reden, weil sonst das, was heute passiert, nicht verständlich ist. Denn aus diesem Entschluss resultiert, dass wir heute zu wenig Erzieher haben, zu wenig Pflegekräfte haben, weil Jahrzehnte Mama für alles zuständig war. Und zwar kostenlos. Ja? Also das ist doch der fundamentale falsche Gedanke gewesen, während man zu gleicher Zeit, auch 1950, in Schweden diskutiert hat darüber, wie befreien wir Frauen aus der Abhängigkeit von der Familie. Hat man in Deutschland sie zur Abhängigen gemacht. Ja? Sie war für alles zuständig, für die Kindererziehung, für die Pflege der Alten, für alles war sie kostenlos zuständig. Sie brauchte auch keine Ausbildung dafür, was übrigens nach Meinung mehrerer Sozialwissenschaftlerinnen, die ich kenne, der Grund ist, warum soziale Berufe so schlecht bezahlt sind. Wenn jede und jeder Kinder erziehen und pflegen kann, ohne jede Ausbildung, dann kann doch an dem Beruf nicht viel dran sein.
So ist es.
So, warum soll man die dann gut zahlen?
Genau.
Ja, in Schweden sind Pflegekräfte Akademiker und Erzieher auch.
Ja.
Ja, und also eine ganz andere Einstellung dazu. Mhm. Und bei uns war es immer so, also wenn, jetzt weiß ich es zum Beispiel bei der Pflege, wenn die Leute so alt werden, ist das ein privates Problem und das muss privat erledigt werden, und privat sind immer die Frauen zuständig. In Skandinavien sagt man, wenn die Leute immer älter werden, ist das ein gesellschaftliches Problem. Wir haben so gute Bedingungen, so gute Wohnverhältnisse, gute medizinische Versorgung. Wir ernähren uns gut, darum werden die Leute älter. Darum muss die Gesellschaft schauen, wie die Menschen menschenwürdig alt werden können. Ja? Oder Kindererziehung, das haben wir ja schon gesagt.
Mhm.
Und da liegt der springende Punkt für alles, was später passiert ist. Heute jammern sie alle, wir haben keinen Nachwuchs und wir haben keine Pflegekräfte, man hat nicht rechtzeitig vorgesorgt.
Vorsorge, schon wieder das Thema. Und es führt ja jetzt auch dazu, zum Beispiel bei der Pflege gerade, wenn du dann einfach nirgends einen Platz kriegst für die Mama oder den Papa, was passiert?
Ja.
Natürlich hört dann eine 60-Jährige gesagt, na gut,
die hört wieder auf zu arbeiten.
Die hört wieder auf zu arbeiten.
Ja.
Und
schon
wieder wird sie dafür bestraft.
Ich habe, was da in den Köpfen ist, da habe ich in einem Film gesehen, und das sage ich immer gerne, weil das so typisch ist. Den Film haben viele gesehen, Honig im Kopf von Til Schweiger.
Ja.
Ein wunderbarer Film, wirklich toll. Da geht es um das Thema Demenz. Der Vater von Nico, den spielt der Til Schweiger, wird zunehmend dement, wunderbar gespielt von Dieter Hallervorden, und richtet viel Unheil an. Aber eine Sequenz in dem Film, die hat mir gezeigt, was typisch ist, und das hat mich wahnsinnig geärgert. Da sitzen also der Nico und seine Frau Sarah auf dem Sofa, und dann sagt sie: Ja, mit deinem Vater, da muss was passieren. Was hältst du denn davon, wenn ich meinen Job aufgib? Beide haben einen Job, den sie sehr lieben. Dann sagt er: Ja, aber du magst doch deinen Job so gern. Ja, aber dann könnte ich mich besser um Opa kümmern. Dann sagt er: Also das würdest du wirklich machen? Sagt sie: Ja. Und dann sagt er: Also das finde ich ganz toll. Ja, genau. Das finde ich, glaube ihm sofort, dass er das toll findet. Und ich sehe da, wo der Hase im Pfeffer liegt.
Der Vater des Mannes noch dazu, nicht mal der eigene.
Um das geht's doch. Mhm. Es ist sein Vater. Er hat sich bisher gar nicht gekümmert. und sie bietet ihm schon auf dem Tablett die Lösung an. Warum sagt sie nicht, du, was hast du dir überlegt mit deinem Vater? Mhm. Ich unterstütze dich da, aber es ist ja dein Vater. Was willst du tun? Mhm. Nein, sie bietet ihm schon die Lösung ab, mit dem hohen Preis den eigenen Job aufzugeben.
Aber da sind wir doch schon wieder beim Thema. Ja. Es sind, sie ist ganz aufgeregt.
Ich reg mich schon wieder auf, ja, genau.
Ja, Gott sei Dank. Es ist aber doch so, dass diese Rollen, diese Bilder, ja, die uns da gezeigt, ja, werden, weil wir wollen ja versuchen rauszukriegen, warum, genau, ist es heute immer noch, ja, so, dass sich auch von den jüngeren Frauen, die viele Möglichkeiten haben, viele, ja, nicht so kümmern, ja, oder viele freiwillig, ja, dann daheim, ja, bleiben oder sagen, na, jetzt mache ich erst, ja, mal ganz lang Pause, ja, und. Ja. Da werden Rollenbilder immer noch vorgeführt, ja, in, ja, unserem Leben. Das muss, genau, man sich mal bewusst, ja, machen. Ja. Über die Bilderbücher, ja, mag ich gar nicht nachdenken. Ja. Ich, ja, weiß aber allerdings, dass es auch Buchhandlungen gibt, dass es auch junge Frauen, mhm, gibt, junge, mhm, Mütter gibt, die ganz gezielt, mhm, schauen, mhm, welche Rollenbilder gebe ich jetzt mal an meinem Kind, ja, weiter, was, ja, ist in dem, ja, Buch drin. Ja. Das, weil da sind immer noch sind die Mädels drin und die stehen da am Herd, ja, und die, ja, bügeln, genau, und die machen und die tun, genau, und die Männer sind immer die Feuerwehrler, richtig, und die Polizisten, genau, und, genau, die Astronauten. Mhm. Was für Schmarrn, was transportieren wir denn
da? Ich habe in dem Buch, das Sie angesprochen, mhm, haben, ein Interview mit der Colleen Ullmann-Fernandes, die ja sehr gute Dokumentationen fürs ZDF macht, gerade zu Rollenbildern.
Schauspielerin, Moderatorin.
Moderatorin und so. Und die sagte, dass es zum Beispiel in Schweden ganz andere Bilderbücher gibt. Da kochen die gemeinsam und beide wickeln die Babypuppen und dann retten sie gemeinsam die Welt. Mhm. Ja, nicht er rettet, sondern gemeinsam. Und im deutschen Bilderbuch hat sie was entdeckt, zum Beispiel, also die Mama ist ja immer zu Hause und bringt die Kinder ins Bett, aber an einem Abend möchte sie mal ihre Freundinnen treffen. Und dann bringen sich die Kinder selber ins Bett, weil den Papa gibt es anscheinend gar nicht. Ja? Papa ist nicht fürs Bettgehen zuständig. Mhm. Da werden Bilder vermittelt, die nicht mehr in Ordnung sind. Und jetzt auf Geld bezogen habe ich auch was entdeckt. Mhm. Es gibt zwei Kinderbücher. Das eine heißt 100 Dinge, die ein Junge wissen muss, ah, und 100 Dinge, die ein Mädchen wissen muss. In dem jungen Buch steht, wie verhandle ich mit den Eltern um mehr Taschengeld. In dem Mädchenbuch steht das nicht. Nee. Da steht, wie man den Tisch schön deckt und wie man sich selber schön macht.
Das ist jetzt also wirklich interessant, jetzt was Sie da erzählen. Nein, weil wir diskutieren ja gerade viel, ja, über korrekte und nicht korrekte Formulierungen, genau, was man in Pippi, genau, Langstrumpf noch sagen darf, ja, oder ob der Verlag ein Sternchen hinmachen muss, ja, und, ja, sagen muss, das war früher, ja, das N-Wort, das benutzen, ja, wir heute, genau, nicht mehr. Über so einen Schmarrn, ja, diskutieren, ja, wir. Ja. Aber über sowas eigentlich, ja, viel zu wenig, ja, nach wie vor. Also man muss als ja, junge Mutter, junger Vater natürlich auch, bitte, gibt es natürlich auch, da echt aufpassen, ja, was man da, ja, transportiert.
Ja, natürlich. Ja. Ja. Also da sind noch so versteckt so alte Muster und die dürfen, mhm, wir nicht, die darf es nicht geben. Mhm. Also es ist, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, es ist seit einigen Jahren, und das sagen mir alle, die beruflich mit Frauen zu tun haben, da kenne ich viele, von Anwältinnen bis Firmenbesitzerinnen, dass es wieder einen erheblichen Rückschritt gibt, gerade bei gut ausgebildeten Frauen. Wieder zurück in die Familie und alle rätseln, womit es zu tun hat. Ja. Der eine mögliche Erklärung ist, dass diese unsicheren Zeiten, die, ja, wir haben, viele veranlasst, zu etwas zurückzukehren, was man kennt, was sich vermeintlich bewährt hat. Es hat sich nicht bewährt. Nein. Aber man hat es im Kopf.
Man hat Familie,
das alte
Einheit.
Muster kennt, ja, man. Genau. Und es gibt ja den alten Spruch, man geht lieber zum Schlechten zurück, weil man das schon kennt, bevor man sich auf was Gutes einlässt, das unbekannt ist. Ja? Also das kann ein Grund sein. Ich weiß es wirklich nicht. Mich macht es echt traurig, weil ich denke, noch nie haben Frauen so viele Möglichkeiten gehabt wie heute. Man kann ja sogar Bundeskanzlerin werden, haben wir ja gesehen. Gell? Ja. Frauen können alles werden, wenn sie möchten.
Ja.
Und was aber ist, ja, das muss man jetzt auch noch dazu sagen, Frauen haben einfach auch einen völlig überhöhten Anspruch an sich. Also die Renate Schmidt, mit der ich dieses eine Buch geschrieben habe, die sagte mal, die Frauen von heute, die wollen 100% Geliebte, 100% Ehefrau, 100% Supermutter und dann noch 100% Karrierefrau sein.
Und dann Haus schön in Ordnung und alles.
Genau,
immer.
Und dann, mhm, total schick und gut trainiert, Pilates, schön. Yoga und was weiß ich noch. Ja. Und dann sind sie aber in wenigen Jahren ein 400-prozentiges Wrack. Ja, und diesen Anspruch hält niemand durch. Das wird wirklich allen zu viel und dann arbeiten sie halt zu wenig. Nur, wissen Sie, da muss man auch mal nachdenken. Haben Sie jemals schon einen Mann kennengelernt, der solche Ansprüche an sich stellt? Die denken wahrscheinlich, das bin ich eh alles schon, was die Frau sein möchte.
Ich kenne nur einen Haufen Männer, die selber ein bisschen ein Bäucherl vor sich hertragen, ja, aber genau. Gerne die Damen in ihrer Umgebung so ein bisschen abklassifizieren.
So ist es, genau. Das, darum sage ich ja.
Nein, wir wollen jetzt auch hier kein Männer-Bashing machen. Aber um Gottes Willen, es gibt immer solche und solche. Und es gibt sicher auch ganz viele entzückende und unterstützende Partner.
Ja,
aber grundsätzlich haben wir schon
die Frauen haben zu hohe Ansprüche. Und der Punkt ist, der passt ja zu der Sendung ganz wunderbar, weil das eine mögliche Lösung ist, nämlich die Partner müssen eingebunden werden. Wenn alle heute diskutieren darüber, dass Frauen nachgewiesen 80% der Haus- und Sorgearbeit übernehmen, auch wenn sie erwerbstätig sind, dann muss das zur Überforderung führen. Das geht nicht. Mhm. Aber Hausarbeit fällt auch für Männer an. Die machen auch was dreckig. Ja?
Wir unterhalten uns gleich weiter. Ganz wichtiger Lösungsansatz, den Sie da vorschlagen in Ihrem Buch. Jetzt wollen wir nicht nur schimpfen, wir wollen auch vielleicht eine Lösung anbieten, Frau Sick. Also, ein junges Paar, ob verheiratet oder nicht, ist ja wurscht, spielt ja jetzt erst einmal keine Rolle. Sie wollen ein Kind, das wollen Sie, Sie sind sich einig. Ja, was könnte man denn jetzt machen?
Genau, also das ist ganz einfach. Normal wäre für mich, und die Lösung an sich wäre, dass beide drüber reden, wer bleibt zu Hause,
und wie
können wir uns nicht die Elternzeit teilen, das sollte viel mehr verbreitet werden, da müssen auch die Arbeitgeber mitmachen, ein Kind hat zwei Eltern, nicht nur einen Elternteil. Und beide sollten sich die Elternzeit teilen, da muss keiner zu lange aus dem Beruf aussteigen und hat keiner zu große Nachteile. Wenn das nicht geht, es kann ja Situationen geben, jobmäßig beim Mann oder so, wobei es manchmal eine Ausrede ist, ehrlich gesagt, ja, dass Männer sagen, bei mir geht es nicht. Ja, aber gut, kann sich vielleicht noch ändern. Wenn es aber tatsächlich nicht geht und es beider Wunsch ist, dass sie zu Hause bleibt, dann muss aus dem Familieneinkommen für sie die entstehende Rentenlücke ausgeglichen werden.
Wie macht man das?
Das kann man erst einmal feststellen lassen bei der Deutschen Rentenversicherung. Kostenlose Beratung. Ich möchte 5 Jahre zu Hause bleiben.
Mhm. Was kostet mich das auf gut Deutsch?
Was kostet mich das an Rente? Vorher habe ich das und das verdient. Mhm. Wenn ich im Beruf geblieben wäre, was hätte ich dann in der Zeit an Rente gewonnen? Und dann kann man überlegen, wie man das löst. Also wenn man jetzt lange Zeit hat, kann man Fonds nehmen mit Aktien, die ja immer noch am meisten langfristig bringen.
Langfristig, ja.
Wenn jemand sagt, ich hab was, will mit sowas nichts zu tun haben, ich möchte es lieber konservativer, gibt es private Rentenversicherungen, in die man einzahlen kann, die auch oft jetzt in Fonds investieren, weil das halt mehr bringt. Zinsmäßig gibt es ja nicht viel, aber das Ganze anders gemanagt und weniger Risiko. Also es gibt alle Möglichkeiten, in dem Buch steht für jede Lebenssituation ein Lösungsansatz. Also so könnte es gehen. Und zum Beispiel, wenn dann jemand sagt, wie soll man das aus dem Familieneinkommen machen? Naja, es ist so, wenn, wie gesagt, es ist in dieser Zeit entstanden, die ich vorhin genannt habe, wo man eben die traditionelle Familie wollte, hat man das Ehegattensplitting eingeführt, das nämlich so funktioniert, dass wenn er gut verdient und sie gar nichts oder nur ganz wenig mit Minijob, dann hat er eine hohe Steuerersparnis. Und wenn das schon, ich bin total dagegen, das ist ein Relikt aus den 50er Jahren, es gehört abgeschafft, in keinem Land Europas gibt es das noch, nur in Deutschland gibt es das. Aber wenn es das schon noch gibt, dann und er eine Steuerersparnis hat, dann soll er die gefälligst für seine Frau in einen Sparplan investieren. Mhm. Aber auf diese Idee kommt fast niemand. Das
ich glaube tatsächlich auch, wenn Sie das jetzt so erzählen, wenn von 10 Paaren 2 darüber sprechen, dann fände ich es fast schon viel.
Und das wenn das so wäre, wenn, ja, 2, dann wäre es viel.
Dann wäre es viel, gell?
Mir sagen alle Frauen, ja, das ist eine Idee, aber da wären wir gar nicht drauf gekommen. Und ich hätte gern das mit meinem Mann geteilt, weil viele Frauen wären durchaus wieder gern im Beruf geblieben. Ja, nur dann spielt sich's halt ein. Dann ist man zu Hause, dann kommt vielleicht...
Da wird man vielleicht auch ein bisschen bequem und ängstlich natürlich. Genau. Weil es ist ja, ein Unterschied, ob du sagst, der Wecker klingelt um 17:30, dann muss ich anfangen, sonst bringe ich meine Sachen nicht zum Laufen. Ja. Oder du sagst, na, bei mir, ich kann ja liegen bleiben noch bis 6:30. Das reicht uns, da kommen wir immer noch gut hin mit Schule und Pause und allem drum und dran. Das ist ein Unterschied,
aber
das macht was
Sie,
aus.
Das ist halt ich verstehe das ja. Wer hat es nicht gern manchmal bequem?
Klar.
Ja. Nur, das wird zu wenig bedacht, werden zu wenig die Folgen bedacht. Es kann nämlich auch privat höllisch unbequem werden, wenn der Mann arbeitslos wird, wenn der Mann mal schwer erkrankt, beispielsweise, oder wenn es gar zur Trennung kommt, ja, und sie dann ganz schwer wieder in den Beruf zurückgeht. Mir sagte die Leiterin eines Wiedereinstiegsprogramms der Stadt München, dass die typische Klientin bei Ihnen Akademikerin ist, zwischen 40 und 45, ein oder zwei Kinder, nicht 8 oder 6, sondern ein oder zwei Kinder hat und 10 bis 15 Jahre aus dem Beruf draußen ist. Dann kommt die Frau und will wieder einsteigen und dann sagt sie, ja, womit denn? Mhm. Das, was Sie gelernt haben, ist überholt in den 15 Jahren. Sie müssen nochmal von vorne, ja, dann gehe ich halt ins Büro. Sagt sie, da steht schon die Bürokauffrau, die möchte nämlich auch einen Job im Büro. Ja, das ist nicht mehr so einfach. Wissen überholt sich schnell. Ja?
Heute mehr denn je.
Mehr denn je. Und drum Verstand einschalten, nachdenken und nicht immer einfach alles machen, nur weil man es immer so gemacht hat, sondern überlegen, planen.
Man könnte in einer guten Partnerschaft natürlich auch die Frau, die daheim macht, weil sie, es ist ja Arbeit. Mhm. Es ärgert mich so, dass wir das nicht als Arbeit ausschildern. Ja. Mhm. Ich bin nicht daheim. Ja. Ich arbeite. Ja. Ich habe einen Haushalt. Mhm. Ich muss einkaufen, kochen, bügeln, waschen, Kind versorgen, vielleicht zwei Schulkinder. Ich muss Sozialleben regeln. Das ist ein Job. Mhm. Und wenn jemand diesen Job erledigt, für mich, jemand Fremder, dann müsste ich ihm ein paar tausend Euro dafür geben, sonst kriege ich den nämllich nicht. So, und die Frau soll es immer umsonst machen. Warum?
Ja.
Das ist doch auch so ein Knackpunkt.
Darum meine ich dass das beide Partner untereinander regeln müssen.
Eben.
Ich finde nicht, dass es von Staats wegen Geld
nein,
geben
nein,
muss.
Nein, 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 das müssen die zwei schon miteinander ausmachen.
Nicht. Das müssen die beiden, das ist eine private Entscheidung. Mhm. Ich bin schon eher der Meinung, es sollte jede und jeder arbeiten, erwerbstätig sein und eigenes Geld verdienen. Denn der Grundgedanke sollte sein und ist auch vom Gesetz her gedacht, jeder sollte sein eigenes Leben selbst finanzieren können.
Und nur bezahlte Arbeit bringt Rente und Rentenpunkte.
So ist es leider, ja.
Frauengeld heißt das Buch von Helma Sick, die über 30 Jahre lang Frauen beraten hat zum Thema Geld, Finanzen, Vorsorge, Rente, finanziell unabhängig sein. Und da schildert sie ein paar drastische Beispiele und wartet natürlich auch mit Zahlen auf. Was ich sehr schockierend fand, ist, Frau Sick, wer 15 Jahre lang Minijobs macht und da nur so diesen kleinen Obolus einzahlt, der erreicht damit eine Rente von sage und schreibe
70 Euro.
70?
Ja.
In Worten,
also
70
Euro.
Das ist
nicht einmal ein Taschengeld. Das ist unglaublich.
Das muss man sich wirklich so drastisch vor Augen führen, weil in diese Falle tappen halt Frauen sehr oft, dass sie sagen, ja, jetzt geht, sie kann wieder ein bisschen was arbeiten, aber zu viel soll es so nett sein, ich muss mir ja doch noch sehr stark kümmern.
Wir
machen mal 450 Euro.
Genau.
Und dann kommt sowas hinten dabei raus, nämlich einfach nichts.
Nein, für die Rente bringt es gar nichts. Und Minijobs bringen grundsätzlich für Frauen nichts. Sie machen ja überwiegend Frauen, weil sie beruflich nicht weiterkommen. Arbeitgeber fördern Frauen, die Minijobs sind, nicht.
Nein.
Weil Minijobs signalisiert, ich bin nicht wirklich interessiert.
Genau,
ich will ein bisschen Geld verdienen und weiter will ich nichts. Also das ist eigentlich eine Sackgasse. Ja? Man hatte ja gedacht, vor 15 Jahren, als die Minijobs ausgeweitet wurden, um die Arbeitslosigkeit zu überwinden, dass das eine Brücke ist für viele Frauen, wieder zurück in den Beruf. Es ist eine Sackgasse, es ist keine Brücke.
Mhm. Ja. Das Thema Frauen, die nicht verheiratet sind, in einer Partnerschaft leben und für das Kind kürzer treten, wollten wir auch noch ganz dringend ansprechen.
Ja.
Denn da kann es passieren, dass sie wirklich vor dem Nichts stehen.
Also ich sage immer, das ist eine tickende Zeitbombe. Und das Schlimme ist, dass das niemand weiß. Die Frauen wissen das nicht. Sie machen sich darüber keine Gedanken. Die Männer wissen es auch nicht. Also wenn es ist für Ehefrauen schon schwierig, ja, wenn sie lang ausgestiegen sind und es kommt vielleicht zur Trennung. Meistens kriegen die Frauen nicht so viel, wie sie sich erhofft hatten.
Ja, das lassen Sie uns da gerade noch kurz verharren bei dem Thema. Genau, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ja. Ich glaube, in vielen Frauenköpfen könnte ich mir vorstellen, ist immer noch das Thema drin, wieso, ich war 25 Jahre verheiratet, ich krieg doch jetzt Geld bis an mein Lebensende. Nicht einmal das stimmt.
Weil mir viele Anwältinnen, die ich kenne, sagen, dass viele Frauen vollkommene Illusionen haben. Ich habe übrigens ein Kapitel in dem Buch Illusionen und da soll man mal nachschauen. Mhm. Und die sagen, das ist eine Illusion, weil die Frauen oft denken, wenn wir uns scheiden lassen, wird das, was da ist, geteilt. Nein, das ist nicht so. Also, wenn jetzt zum Beispiel er in die Ehe 50.000 Euro mitbringt, sagen wir mal irgendeine Summe.
Ja, damit wir es leichter rechnen können.
Und dann gehören ihm diese 50.000, ob er verheiratet ist oder sich scheiden lässt, die gehören immer ihm. Nur das, was während der Ehezeit aus den 50.000 wird, durch Zinsen, Wertzuwachs, Dividenden oder sowas, dieser Zuwachs, der wird geteilt. Wenn jetzt wir in den letzten 10 Jahren, wenn es kaum Zinsen gibt und auf Aktien nicht gesetzt wurde, dann gibt es keinen Gewinn, dann wird nichts geteilt. Mhm. Ja?
Zum Beispiel.
Das ist eine Illusion zu glauben.
Auch alles, viele glauben, sie hätten dann bis ans Lebensende Anspruch auf
das
Unterhalt.
Das gibt es ja gar nicht mehr.
Das gibt es gar nicht mehr.
Es gab früher diesen lebenslangen Unterhalt und der Gesetzgeber sagt, und das finde ich auch richtig, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, es hieß früher einmal Zahnarztgattin, immer Zahnarztgattin bis zum Tod. Also der Gesetzgeber sagt, es muss nach einer Trennung möglich sein, dass jemand da wieder eine neue Beziehung eingeht und nicht Verpflichtungen jahrzehntelang hat. Man geht ja heute davon aus, dass jeder einen Beruf hat, ja, in den man wieder zurückkehren kann. Also es gibt Unterhalt nur noch, bis die Kinder 3 Jahre alt sind. Dann sollten sie nicht mehr die mütterliche Betreuung brauchen, sondern in den Kindergarten gehen können. Dann sollte die Mutter wieder arbeiten können. Es gibt Unterhalt manchmal nach sehr langjährigen Ehen, wenn die Frau sich vollkommen verlassen hat. Aber manchmal muss dieser Unterhalt dann vor Gericht erst erstritten werden. Also die Grundgeschichte ist bis die Kinder 3 Jahre sind. Also den lebenslangen Unterhalt, den gibt's nicht. Und die Hälfte des Vermögens gibt's auch nicht. Und wenn es dann noch so ist, das hatte ich jetzt erst wieder gehört von jemandem, dass wenn der Mann sehr wohl aus einer sehr wohlhabenden Familie kommt, dann zwingen die ihm oft einen Ehevertrag
auf.
Absolut,
natürlich.
Nachdem bei einer Scheidung das Vermögen wieder an die Familie zurückgeht. Mhm. Ja? Und die Frau muss unterschreiben, dass sie auf alles verzichtet. Und ich habe Frauen erlebt, die dann sagen, ja, wissen Sie, ich habe halt dann unterschrieben, weil ich gedacht habe, wenn er dann merkt die nächsten Jahre, dass ich gar nicht auf sein Geld aus bin und dass ich doch wirklich eine tolle Frau bin und ganz lieb bin, dann ändert er das vielleicht wieder. Na, da drauf darf ich jetzt ehrlich gesagt nicht setzen. Ja? Das sollte eine Frau nicht machen. Wenn jemand mit so einem Ehevertrag kommt, da würde ich immer zu einer eigenen Anwältin gehen und sagen, wie soll ich jetzt damit umgehen? Dann würde ich mit einem eigenen Vorschlag kommen. Ein Gegenvorschlag, ja.
Lieber unromantisch als später arm.
Als später arm, unbedingt. Das soll jede Frau im Kopf haben.
Würden Sie denn grundsätzlich zu Ehevertrag raten? Aus Ihrer Sicht, aus Ihrem Erfahrungsschatz auch?
Ja, aber zu anderen Eheverträgen. Also mir sagte eine der berühmtesten Anwältinnen Deutschlands, die Dr. Lore Peschel-Gutzeit, die sagte, Frauen sollen über die alltäglichen Dinge sich Gedanken machen, diskutieren, einen Konsens finden und das schriftlich fixieren. Zum Beispiel, wollen wir ein Kind? Wer bleibt zu Hause? Wie lang? Wie wird der Ausfall der Rente ausgeglichen? Wie teilen wir uns die Hausarbeit? Da sagen mir dann immer Frauen, naja, wir haben halt dann gedacht, das ergibt sich dann schon. Nein, es ergibt sich nicht. Ergeben tut sich das, was immer sich ergeben hat. Dass er arbeitet und sie zu Hause ist und nichts hat. Ja? Und das geht halt nicht. Und wenn man jetzt aber am Anfang einer Beziehung, also nicht gerade beim ersten Date, also es gibt kein Zweites, ja, dann, aber wenn man jetzt beschließt, ja, wir wollen zusammenbleiben, Familie gründen, dann soll man sich hinsetzen und über diese Dinge reden. Und ich habe eine junge Frau erlebt, die sich dann getrennt hat von einem Mann, weil er nicht damit einverstanden war. Und hat dann einen anderen gefunden, der gesagt hat, super, das finde ich toll, dass wir darüber gleich am Anfang reden. Dann gibt es keine Überraschungen und das hält man dann schriftlich fest. Das hat jetzt rechtlich keine Relevanz. Mhm. Aber wenn es mal fixiert ist, schriftlich, kann man es wieder mal rausholen und sagen, schau mal, das haben wir vor 5 Jahren ausgemacht. Mhm.
Also wir halten fest, eine Scheidung ist unter Umständen nicht so lukrativ, nicht mal wenn es der Zahnarzt ist, wie die Frau eventuell glaubt. Und jetzt halten wir fest, wenn man gar nicht verheiratet ist, sondern einfach in Partnerschaft zusammenlebt mit Kind also und das, dann beruflich kürzer steckt, dann wird es ganz bitter.
Also ich habe einen Fall erlebt, und der ist mir sehr hängen geblieben. Da habe ich noch Beratungen gemacht. Da kam die Frau zu mir, da war sie 30, war Künstlerin, hat fast nichts verdient, lebte aber mit einem sehr reichen Mann zusammen, hat ihm auch den Haushalt geführt. Und ich habe ihr alles gesagt, dass er ein Testament zu ihren Gunsten machen muss, dass er ihr auch was bezahlen muss für das, was sie tut für ihn und dass er für die Altersvorsorge einstehen muss und so weiter. Ja, ging so. Jetzt nach 25 Jahren kam sie wieder, war bei einer unserer Beraterinnen und sagte dann so ganz verschämt, ja, ehrlich gesagt, habe ich das alles nicht gemacht, was die Frau Sieg mir gesagt hat. Aber jetzt ist der Mann gestorben und geerbt hat sein Sohn aus erster Ehe. Und sie nicht einen Euro, weil nichts festgemacht war. Es gab kein Testament. Ja?
Und dann, also ist sie nicht berechtigt, rein vom Gesetzeslage her, logischerweise.
Wenn die nicht verheiratet ist, das wissen viele nicht, dann ist sie nicht berechtigt. Sie kriegt nichts, null, nada. Ja? Und das muss man im Kopf haben. Und drum sag ich, also ich bin jetzt nicht, ich will jetzt nicht der Ehe das Wort reden.
Nein.
Um das geht es gar nicht, sondern wenn die Ehe Vorteile hat, in solchen Fällen, dann würde ich auf jeden Fall heiraten. Und wenn das nicht geht oder nicht gewollt ist, dann müssen die einen Partnerschaftsvertrag machen.
Gibt es ja mittlerweile
und
auch.
Und übrigens in dem Buch ist ein Muster eines Ehevertrags und ein Muster eines Partnerschaftsvertrags. Damit, weil ich immer gefragt worden bin, ja, wie könnten sowas ausschauen? Daran könnte man sich schon einmal halten und das dann durch eigene Vorstellungen ergänzen. Also dann
da können auch gute Familienanwälte natürlich helfen.
Ja, natürlich. Ja. Partnerschaftsvertrag, wo drin steht, was ist, wenn wir uns trennen? Was ist, wenn er vor ihr stirbt? Wie ist sie abgesichert für das, was sie für die Familie tut? Und da sollten Frauen sich nicht genieren. Da gibt es nichts zu genieren. Es ist nicht, weil manche sagen, ja, das schaut dann so, ihr weiß nicht, so gierig aus, wenn ich da was haben will oder so. Sag ich, es ist eine berechtigte Forderung zu stellen. Ist nicht, hat mit Gier null zu tun, sondern das ist gescheit, das ist intelligent, sich Gedanken zu machen, was ist, wenn mit ihm was passiert und ich stehe da und habe die Kinder erzogen und einen Haushalt geführt und nichts verdient. Ja?
Erleben Sie den umgekehrten Fall in Ihrer Beratung auch, dass jemand, eine Dame kommt, die gut situiert ist, gut verdient und sagt, ja, ich habe da so einen netten Kerl gehabt, aber er hat nicht viel auf die Reihe gebracht und jetzt muss ich eigentlich für ihn ein bisschen Geld.
Ja, doch, das gibt es auch. Ja. Nein, ich habe auch einen Fall erlebt, wo die Frau beruflich enorm erfolgreich war und der Mann gern zu Hause geblieben ist, also als Hausmann. Und sie hat ihn richtig abgesichert, ja, also voll abgesichert für alle Fälle mit Berufsunfähigkeitsversicherung, mit ausreichender Altersvorsorge, Ehevertrag gemacht, wo beide wunderbar füreinander gesorgt haben. Das gibt es auch, ja, natürlich, ja.
Ich würde ganz gern noch ein paar handfeste Tipps von Ihnen erfahren, liebe Frau Sieg, nämlich das Thema finanzielle Unabhängigkeit bzw. Altersvorsorge. Wann ist der ideale Zeitpunkt, wäre nach Ihrer Erfahrung der ideale Zeitpunkt, um damit wirklich zu beginnen?
So früh wie möglich.
Ja.
Und da gibt es schon wieder was Wichtiges zu sagen. Männer fangen in der Regel mit Anfang 20 zu sparen an, ja? Frauen mit Mitte 30. Anfang, Mitte 30. Ja?
15 Jahre verloren.
Warum? Männer kriegen mit der Muttermilch eingesogen, du bist für dich verantwortlich, es sorgt keiner für dich. Frauen warten anscheinend immer noch. Ja? Also so früh wie möglich mit dem ersten selbstverdienten Geld schon anfangen. Man kann zum Beispiel in fast alle Fonds, gute Fonds, Aktienfonds, mit 25 Euro pro Monat schon einsteigen und ehrlich gesagt, 25 Euro haben viele übrig.
Ja.
Dann was oft nicht gemacht wird, weil es viele nicht wissen. Viele Betriebe zahlen vermögenswirksame Leistungen, sind in der Regel 40 Euro im Monat. Das, wenn die in einen Aktienfonds, die dürfen ja eigentlich nur in einen Aktienfonds eingezahlt werden, weil das das Lukrativste ist, da eingezahlt werden, läuft 7 Jahre, kann verlängert werden oder alle 7 Jahre ein neuer Vertrag gemacht werden. Da wird schon der Grundstock für ein Vermögen gelegt, ja, mit diesem Geld, das geschenktes Geld ist. Ja.
Nie liegen lassen, auf gar keinen Fall, alles mitnehmen, auch was es vom Staat gibt, alles mitnehmen.
Und wenn man... ich meine, die Riester-Rente ist ja leider sehr in Verruf geraten. Es wird sie meines Erachtens weitergeben. Sie ist nicht zu Recht in Verruf geraten. Sie war zu kompliziert. Viele haben sie nicht verstanden.
Nein.
Aber wer heute jung ist und vielleicht schon ein Kind hat, der kriegt so viel Geld vom Staat geschenkt, ja, dass das dumm wäre, das nicht zu nehmen. Mhm. Wirklich wahr. Aber bleiben wir mal bei dem, was alle machen können. Wie gesagt, vermögenswirksame Leistungen oder vom ersten Geld 25 Euro in einen Aktienfonds. Aktienfonds, weil die Leute, wenn sie jung sind, ja lange Zeit haben.
Ja.
Und da ergeben sich, da gleichen sich die Schwankungen wieder aus. Und das hat halt immer am meisten gebracht.
Also wichtig ist, frühzeitig beginnen.
Ja.
Das Zweite ist, dass man erkennt, vielleicht auch dank einer Beratung eben, was habe ich zur Verfügung, also was kann ich dafür anlegen?
Ja, genau.
Und das Dritte ist dann, was will ich anlegen?
Genau.
Will ich was mit mehr Risiko?
Genau.
Dann gibt es immer mehr Rendite. Genau. So viel, glaube ich, wissen wir alle, was risikobehaftet ist, gibt mehr Rendite. Mhm. Was klassisch und unaufgeregt ist, da kommt ein bisschen weniger
rum. Und da gibt es halt auch wieder Unterschiede, ehrlich gesagt. Also Frauen haben halt sehr viel Geld, oft auf Tagesgeld und Festgeld, wo es im Moment fast gar nichts gibt. Ja. Männer gehen schon lieber ein Risiko ein. Die sagen, na ja, mei, die Schwankungen, die ergeben sich schon wieder. Da muss ich sagen, haben sie einfach mehr Ahnung, ja, als Frauen. Frauen sind ängstlicher. Aber es legt sich allmählich. Also es wird schon besser. Man muss einfach unterscheiden. Und das ist ganz wichtig. Was brauche ich kurzfristig wieder? Das kann nur auf Tagesgeld liegen.
Ja, damit man schneller Reserve hat,
wenn man es braucht. Und was kann ich mittelfristig, so 5-6 Jahre anlegen, weil ich vielleicht dann Anschaffungen habe oder einen Kredit zurückzahlen muss oder irgend sowas. Das darf auch nicht mit so viel Risiko angelegt werden, aber vielleicht in einen Mischfonds oder so. Und was kann ich langfristig zurücklegen? Jetzt vielleicht für einen Immobilienkauf, für die Altersvorsorge oder weil ich mir mal selbstständig machen will. Das darf dann mehr Risiko haben, weil das auch liegen gelassen wird. Ja, das tastet man nicht an.
Mhm.
Und wenn man sowas macht, Geld für Notfälle, falls der Kühlschrank kaputt geht oder eine Autoreparatur ist, eine mittelfristige Anlage, eine kleine und dann eine schon beginnende Altersvorsorge, die man dann über die Jahre hinweg immer wieder aufstockt. Wenn man einmal eine Gehaltserhöhung hat, man ändert ja den Lebensstil nicht unbedingt, wenn man eine Gehaltserhöhung hat, dass man sagt, das gebe ich jetzt gleich einmal wieder in meine Altersvorsorge, um dann einmal eine gute Zusatzrente zu haben. Denn die gesetzliche Rente ist zwar sicher, aber sie wird alleine das Leben nicht finanzieren
können. Auf gar keinen Fall.
Das gibt es nicht mehr.
Sogar bei denen, die wirklich über 40 Jahre lang viel und regelmäßig eingezahlt haben, wird das nicht mehr reichen.
Darum muss man immer zusätzlich noch etwas haben. Und da muss man halt, das kann man nicht auch mit einem Schlag lösen. Das muss man über die Jahre hinweg, die man arbeitet, man tätig ist, immer wieder schauen, wo stehe ich jetzt und wo will ich hin und was müsste ich noch tun. Ja?
Mhm.
Und wer so handelt, so überlegt und so plant, der kann nur gute Ergebnisse haben. Da bin ich felsenfest überzeugt. Selbstverständlich mit Unterstützung dieses Buches, in dem also 30 Jahre Erfahrung
stecken. Das wird natürlich alles an Fallbeispielen und wirklich mit Zahlen sehr schön aufgedröselt.
Für Ledige, für Verheiratete.
Ja. Wichtig wäre mir noch das Thema Alleinerziehend mit Kind. Das ist so eine Lebensform, die wir sehr oft haben, wo dann die Frauen oft gezwungen sind, wirklich nur Teilzeit zu arbeiten.
Ja.
Da sagen sie halt auch, sogar bei euch, ihr habt nicht so viel Geld, können wir noch, ein bisschen können wir drehen an der Schraube, dass da was angelegt wird.
Ja, zum Beispiel mit den berühmten 25 Euro diesen Monat. Es ist für jede Frau einfach ein gutes Gefühl, selbst was getan zu haben. Und ich muss sagen, Alleinerziehende, die tun mir wirklich leid, ja, weil halt die Kinderbetreuung noch nicht so ausgebaut ist bei uns, dass eine Frau mit Kind einfach auch mit gutem Gewissen wirklich arbeiten kann, Vollzeit. Und nur die Vollzeit bringt halt das Geld, das man anlegen könnte. Ja, also da muss von Staats wegen noch einiges passieren. Aber anfangen könnte sie immer. Und wie gesagt, wenn die Riester-Rente modifiziert wird, und ich glaube, das wird sie, dann wäre die schon immer noch interessant, weil es halt hohe Zuschüsse vom Staat gibt. Pro Kind 300 Euro. Ja, ich habe vor kurzem das Beispiel einer Frau gehabt mit drei Kindern, die hat 900 Euro vom Staat gekriegt und selber noch 175 Euro, über 1000 Euro im Jahr, die sie nicht selber zahlen musste. Das allein ist doch schon eine Wahnsinnsgrundlage für einen guten Sparvertrag. Aber ich sage immer drum auch, wenn man unsicher ist, lieber eine gute Beratung mal aufsuchen, weil es wichtig ist, was weiß ich selber. Ja? Ja. Und wie kenne ich mein Risiko? Viele Frauen sind zu ängstlich. Aber wenn man ihnen klar macht, dass das Risiko nicht ist, das Geld zu verlieren, sondern dass es Schwankungen gibt. Gibt's an der Börse gibt's immer größere Schwankungen, wenn jetzt was passiert. Jetzt ist das mit dem Ukraine-Krieg klar. Diesmal ist natürlich vieles zusammengekommen. Deshalb sind die Schwankungen ein bisschen heftiger ausgefallen. Aber jede Krise hat sich ihr erfahrungsgemäß wiedergelegt und wieder sind die Kurse gestiegen und haben wieder gute Gewinne gebracht. Also zu viel Angst sollte man nicht haben, wenn längere Zeit zur Verfügung steht.
Also das Schlimmste wäre wohl, in Panik, ja, in einer schlechten Zeit zu verkaufen, ja, weil da, ja, machst du 100% Verlust. 100%.
Und das ist das, was leider sehr, sehr viele Frauen machen. Das machen Männer nicht so. Männer sagen, wird schon wieder, habe ich schon erlebt, die schauen sich dann Kurven an und sehen, aha, da war ja auch schon mal so eine Krise, das hat sich alles wieder gegeben, da bleibe ich jetzt dabei. Frauen kriegen leicht Panik, ja, und da, genau wie Sie sagen, auf dem Tiefpunkt auszusteigen, ist Verlust, den ich nicht mehr ausgleichen kann. Bleibe ich in der Anlage, habe ich die große Chance, dass die Kurse wieder steigen und sich der Verlust ausgleicht.
Mhm. Ja. Sie sind auch keine Freundin des Goldes, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das müssen Sie auch noch erklären. Weil jeder sagt, naja, kaufe ich halt Gold. Gold ist immer gut. Gold kann nie einen Wert verlieren. Gold ist eine sichere Bank.
Ich habe nichts dagegen, wenn man zur eigenen Beruhigung ein bisschen was in Gold anlegt. Wenn man sagt, da fühle ich mich einfach wohl. Aber Gold ist ja nicht die wirklich sichere Geldanlage. Gold ist eine spekulative Anlage. Wenn Sie nämlich schauen, wie die Kurse von Gold sich entwickeln, die Preise von Gold, nämlich haben die Leute Angst und kaufen sehr viel Gold, dann steigt der Kurs.
Also immer in solchen Zeiten, die wir jetzt gerade überlegen, steigt natürlich der Goldpreis.
Und dann kaufen gerade Leute Gold. Ich habe Leute erlebt, die in der Krise alle guten Geldanlagen aufgelöst haben und alles in Gold unter das Kopfkissen gelegt. Wo ich sage, ja, um Gottes Willen, ja. Ja, für schlechte Zeiten. Nur, in schlechten Zeiten, was macht man dann mit dem Gold, ja? Ja, im Krieg, da haben die Leute es in die Mantelsäume eingenäht. Ja, aber rechnen wir jetzt mit einem Weltkrieg? Ich möchte nicht so leben, mit dem Allerschlimmsten zu leben. Nein, immer ist ein Mittel das Beste, nämlich Streuung.
Ja, ja, genau, breit aufstellen. Ein bisschen so.
Und es gibt da so einen netten Spruch, der stimmt, wer nicht streut, rutscht aus. Ja, ja, das ist im Winter die Geschichte und das ist bei der Geldanlage auch. Also immer auf verschiedene Anlagen setzen, ja, nicht alles in eins, ja. Und dann kann man sich zurücklehnen, zuschauen, was aus dem Geld wird, immer wieder mal ein bisschen was nachzahlen vielleicht oder zu sagen, es reicht schon, wunderbar, und sich im Alter dann auch wirklich freuen. Oder vorher schon eine Immobilie kaufen, selbstständig werden, irgendwelche solche Sachen machen, dann kann man zuschauen.
Weil da gäbe es noch so viel, was wir besprechen müssten, vielleicht kommen es einfach mal wieder, es gäbe noch was zu sagen. Grundsätzlich zum Thema eben so Verträge wie ein Ehevertrag. Wir müssten über Rente, über Pflege reden, über Vollmachten, unbedingt, übers Vererben, Vererben, Vermächtnisse. Kommen Sie mal wieder. Das müsste man alles nochmal vertiefen, weil das sind so viele Fallen.
Es sind über Vollmachten ist ein Kapitel drin und über Pflege ist ein großes Kapitel, weil das ist ja ein Thema, das uns Jahrzehnte noch beschäftigen wird.
Sie erklären zum Beispiel auch, in welchem Alter man eigentlich welche Versicherung haben muss. Das finde ich sehr schön. nicht mehr. Und wo nicht mehr.
Ja,
genau. Also wann eine Berufsunfähigkeit wichtig ist, warum eine Haftpflicht immer wichtig ist, eine Privathaftpflicht.
Also Berufsunfähigkeitsversicherung, das kann ich gleich sagen, ist eine der wichtigsten Versicherungen überhaupt. Und die sollte man so jung wie möglich abschließen, weil man da noch keine Krankheiten hat in der Regel.
Da nimmt dich der Versicherer zu einem günstigen Tarif.
Genau. Wer hat man mit Mitte 30, mit 40 schon einmal eine Kniegeschichte oder im Rücken irgendwas, ja, dann gibt es schon einen Risikozuschlag oder der Versicherer nimmt einen gar nicht mehr. Und das ist halt die Versicherung, die einfach Einnahmeausfälle absichert, wenn man länger krank wird. Ja, und das ist eine ganz, ganz wichtige. Ich habe da Sachen erlebt von Leuten, die sich gegen eine Berufsunfähigkeitsversicherung entschieden haben, dann einen schweren Autounfall hatten, behindert wurden. Ja, also, und in jungen Jahren kostet das noch gar nicht viel.
Das muss gar kein großer Unfall sein.
Nein.
Also ich bin blöd gestürzt, habe mir einen Daumen ausgerenkt, der macht mir immer noch Probleme seit einem halben Jahr. Jetzt überlegen Sie mal, wenn mein Beruf Friseurin wäre.
Ja, zum Beispiel.
Ich könnte nicht schneiden mit der rechten Hand, Haare schneiden.
Ich kenne eine Friseurin, die ist jetzt wegen einer schwersten Entzündung im Arm ein Jahr ausgefallen, weil das ausgeheilt werden musste. Ja, die konnte nicht mehr arbeiten. Stellen Sie sich das mal vor. Die hatte Gott sei Dank eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn sie die nicht gehabt hätte, wovon hätte sie gelebt?
Ja. Auch ein Thema,
das also man sichert da den Einnahmeausfall ab. Das ist eine ganz, ganz wichtige Versicherung.
Und die natürlich schon auch die Haftpflicht. Da haben Sie auch ein relativ drastisches
Haftpflicht ist,
Beispiel
also
drin.
Haftpflicht ist, wenn man anderen einen Schaden zufügt, das kann leicht doch einmal der Fall sein. Hat man einen Hund, läuft der in eine Radl rein, die stürzt, ist ein halbes Jahr krank. Was glauben Sie, was das kostet? Haftpflicht kostet nicht viel, ist eine ganz wichtige. Mhm. Die muss jeder haben. Und die zweitwichtigste ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Da sichert man die eigenen Einnahmeausfälle ab. Ja? Haftpflicht, die anderen Schäden. Und bei den eigenen Schaden. Und das alles andere muss man überlegen, ob man das wirklich dann braucht. Manche Versicherungen braucht man gar nicht.
So, und jetzt kommt die Gretchenfrage. Wo und wie finde ich eine gute Beratung? Wer erklärt mir das in aller Ruhe? Das ist nicht unbedingt immer der Versicherungsmakler, weil der will ein Produkt verkaufen. Wer erklärt mir seine Aktienfonds oder seine Anlagemodelle? Das ist nicht unbedingt meine Bank, weil die will mir auch was verkaufen. Wo gehe ich hin?
Ja,
wenn nicht zu Ihnen, Sie machen es ja nicht mehr.
Nein, aber es gibt ja bei uns mehrere Top-Beraterinnen, ja.
Ja, also was ist es? Unabhängig nach was muss ich suchen, wenn ich mich auf den Weg
also
mache?
Also wenn jemand eine Adresse sucht, es gibt auch in dem Buch die Internetadresse www.finanzfachfrauen.de. Mhm. Da findet man in verschiedenen Orten Deutschlands Frauen, die unabhängig und frauengerecht beraten.
Unabhängig heißt immer, dass die nicht irgendjemandem verpflichtet sind und kein Produkt verkaufen müssen.
Kosten
tut es
immer was.
Natürlich kostet
das
was. Ich kriege auch Leistung dafür.
Man muss immer, bei uns ist es zum Beispiel so, dass jemand, dass bei uns ein Gespräch etwas kostet. Wenn jemand eine Geldanlage über uns macht, dann kostet es nichts und ist diejenige ist lebenslang, wenn sie das will, angebunden bei uns. Sie kann immer sich an uns wenden, wenn sie heiratet, wenn ein Kind kommt, wenn was umgestellt werden muss, wenn sie erbt, wenn sie Panik hat. Immer kostenfrei sind wir für alles zuständig. Da ich sage immer, man muss wissen, was kriege ich für mein Geld.
Ja.
Ja, Kosten tut alles was im Leben. Aber wie gesagt, da findet man in verschiedenen Orten Deutschlands jemanden. Wir sind ein größerer Verbund, die heißen finanzfachfrauen.de. Dann gibt es noch eine Finanzplattform, mit der wir arbeiten, die heißt HerMoney, zusammengeschrieben.
Also ihr Geld.
Mhm. Und das ist eine Plattform, da, wenn man da die Postleitzahl eingibt, kriegt man auch Adressen.
Ah ja.
Da kann man sich hinwenden.
Das Geld muss man dann vielleicht doch mal in die Hand nehmen. Was glauben Sie, wie vielen Frauen, also kann man jetzt natürlich keine Zahlen nennen, aber wenn Sie sagen, 10 sind kommen, ich hoffe, dass ich 8 wirklich weiterhelfen konnte. Wie viel konnten Sie helfen
also
in über 30 Jahren?
Ich kann natürlich keine Ziffern sagen, aber ich weiß, dass die meisten nach einer Beratung zufrieden waren, dass die meisten mit ihren Geldanlagen, die sie über uns hatten, zufrieden waren, dass sie sich sehr gefreut haben, dass sie immer Ansprechpartner haben, kostenfrei. Mhm. Jederzeit, das ist wichtig, wenn jemand zum Beispiel sehr ängstlich ist, und das ist jetzt der Ukraine-Krieg, bricht aus,
sofort an
die Kurse können anrufen und sagen, ich weiß nicht, was soll ich denn jetzt machen, mein Geld ist weg. Die sind gut geschult, die sagen ganz ruhig, kommen Sie doch vorbei, wir reden in aller Ruhe drüber, ich zeige Ihnen auf, wie das in der letzten Krise war, behalten Sie die Nerven, es wäre schlecht, jetzt zu verkaufen, das ist wichtig. Ja.
Sie kriegen bestimmt auch viele Dankesbriefe?
Ja.
Ja, ja, schon, oder?
Mir hat, einer hat mich ganz besonders gefreut, den habe ich da sogar in dem Buch abgedrückt, wo eine Frau geschrieben hat, ich war bei Ihnen zur Beratung vor vielen Jahren und jetzt ist etwas eingetreten, was ich nie gedacht habe. Mein Mann hat sich in eine andere Frau verliebt, nach 25 Jahren Ehe und ich muss mich scheiden lassen, aber dank Ihnen habe ich zu dem furchtbaren Schmerz, den ich empfinde, nicht auch noch ein finanzielles Desaster. Hm. Ich bin abgesichert, ich bin all Ihren Ratschlägen gefolgt, ich habe einen Ehevertrag gemacht, ich kann jetzt wenigstens auf der Ebene zufrieden sein, muss mich um nichts mehr kümmern. Und das ist doch ein wunderbares Gefühl. Und ich höre viele Rückmeldungen von Frauen, die sagen, ich war froh, Ihren Ratschlägen gefolgt zu sein. Ich bin abgesichert und kann mich über eine gute finanzielle Ausstattung freuen.
Mhm. Es ist keine Frage des Alters, wie man an Ihnen sieht. Ich darf es noch mal sagen, 81 ja. Jahre ist die liebe Frau Sieg, aber sie schaut nicht keinen Tag älter aus als 60.
Ich fühle mich auch nicht so
das hört man, wie 81. Das merkt man, ja.
Nein,
ja.
Das ist schon so, weil ich halt geforderter bin, meinen Kopf beschäftigen muss. Das tut immer gut. Mhm. Ja.
Das glaube ich Ihnen. Kommen Sie gerne wieder. Es war eine große Freude, mit Ihnen zu plaudern. Ich glaube, wir täten noch das ein oder andere Thema leicht finden, über das wir ein andermal vielleicht weiter diskutieren und weiter reden können. Bis hierhin ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie bei uns waren. Wer das alles, was wir jetzt dann doch halt nur so anreißen konnten, wirklich schwarz auf weiß und mit Zahlen und Fallbeispielen belegt nachlesen will, der findet das in Ihrem Buch Helma Sick und ihre Nichte, das ist die Renate Fritz, die dann ihr Unternehmen, ihre Beratungsfirma da übernommen hat, Frau und Geld. Es ist im Diana Verlag erschienen und kostet, wenn ich das richtig sehe, knapp 11 Euro.
Genau.
Ich glaube, das Geld
10,99.
Sollte man sich wert sein.
Das ist es wert, 320 Seiten, beste Ratschläge
aus 30 Jahren
Erfahrung. Aus jahrzehntelanger Erfahrung.
Dann wünsche ich dem Buch weiterhin viel Erfolg, Ihnen weiterhin alles Gute und wir freuen uns, wenn Sie mal wiederkommen. Schöne Vorweihnachtszeit wünschen wir Ihnen.
Danke.